Critters haben unser schnellstes Schiff gestohlen. Es hat genug Treibstoff, um die Galaxis 10-mal zu durchqueren. Sie können überall landen und auf Nahrungssuche gehen. Ihr müsst sie vernichten, bevor das geschieht und alles verwüstet wird.
Wir haben die Critters bis zu einem Sonnensystem verfolgt, in dem es nur einen Planeten gibt, der bewohnt ist.
Die Erde, euer Schiff hat eine Datenbank, die euch mit allen nötigen Informationen über die dortige Kultur versorgt.
Im Jahr 2018. Auf der ganzen Welt schwelen Konflikte, die Polkappen schmelzen, die Welt steht am Abgrund. Doch drei Männer haben sich zur Aufgabe gemacht, all das zu ignorieren und stattdessen über alte Filme zu reden. Dominik, Jan, ja und noch ein Dominik. Zusammen sind sie Rosaurus Test Machine.
Also, wenn wir soweit sind, würde ich anfangen.
Ich bin soweit.
Ja, alle soweit?
Ich bin soweit geboren. Wo, welcher Film war das nochmal? Bist du bereit? Ich bin bereit geboren.
Ich bin.
Ist das nicht. Bist du fertig?
Ich bin bereit geboren.
Fertig geboren?
Ich bin fertig geboren.
Alle fertig?
Bis heute fertig.
Power of the Night. So, herzlich willkommen. Eine neue Runde Robosaurus Death Machine. Herzlichen Glückwunsch zum Einschalten. Der richtige Podcast für die richtigen Filmexperten. Ich sitze hier zusammen mit Dominik und Dominik in wunderschöner Runde. Es ist Sommer, es ist warm und wir sitzen drin.
Hi.
Hi. Ja, wir sitzen drin in einem Raum, wo wir die Fenster nicht aufmachen können, weil wir sonst die Straßengeräusche auf der Tonspur haben.
Die Straßenbahn.
Deswegen spitzen wir uns hier einen ab.
Boah, Alter, ist so warm. Straßenbahn ist so scheiße laut. Ja. Wir reden heute über kleine Fellbälle aus dem All. Mit dem kleinen deutschen Subtitle, oder wie würde man sagen, sie sind da.
Ist das so?
Da heißt es doch, ja. Und zwar reden wir über Critters.
Critters, sie sind da, ne?
Sie sind da. Oder war das, sie sind da? Ich glaube, das heißt...
War das nicht, sie kommen, um zu fressen? Oder war das was anderes?
Das war, glaube ich, der zweite Teil.
Ja?
Oder?
Also, Subtitle ist, glaube ich, sie sind da.
Also gut vorbereitet.
Ja, ich hatte mich gut vorbereitet, aber vor ein paar Wochen, weil wir wollten das eigentlich vor ein paar Wochen schon aufnehmen. Deswegen improvisieren wir jetzt ein bisschen.
Ja, aber passt schon, ist doch gut. Aber ja, irgendwie, ja. Sie sind da.
Ja.
Also, die Critters sind da. Und jetzt sind die ehrlich da und auch bei uns angekommen. Wir sprechen heute über die Critters. Müssen wir einmal ganz gut erzählen, worum es eigentlich geht.
Kostet ja nichts. Also, der Film, der, obwohl es eigentlich ein sehr bodenständiger Film ist, fängt ja im Weltall an. Was auch schon jeden Zuschauer erstmal total irritiert. Also, wir sind auf einem Gefängnis-Asteroiden, wo ganz gefährliche Sachen gefangen sind. Unter anderem eben die Critters, kleine pelzige Monster. Die brechen aus, klauen ein Raumschiff und fliegen damit natürlich zur Erde. Landen dann in einem sehr ländlichen Bundesstaat. Welcher war es? Weiß man das? War es Kansas? So aus wie Kansas.
Wahrscheinlich. Ist ja immer. Oder Texas.
Ja, wohl Texas, würden die wahrscheinlich sofort weggeballert werden.
Wobei, es geht schon viel kaputt.
Die haben auch ein Gewehr.
Auf jeden Fall. Kleine pelzige Monster landen irgendwo im Mittelwesten der Vereinigten Staaten, machen sich irgendwie über das Vieh her und kommen dann zu einem Landhaus von einer Familie.
Red, lässt mich nicht ins Badezimmer. Ja, bleiben Sie dran. April, Telefon!
Es kommt, wie es kommen muss. Die Familie ist isoliert in dem Haus, können nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren, können nicht fliehen und es entsteht sozusagen ein Belagerungszustand. Zwischenzeitlich sind zwei sogenannte Bounty Hunter irgendwie engagiert worden, die Critters wieder einzufangen. Die kommen auch auf die Erde. Die haben die Fähigkeit, auszusehen wie alles, was sie wollen. Gegenstände weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wie Lebewesen. Und ja, die jagen halt auch die Critters. Die kommen dann auch in die gleiche Stadt und dann geht jede Menge Sachen gehen kaputt. Und im Grunde ist dann Mensch gegen Critters mit ein bisschen Hilfe von den Bounty Huntern.
Es ist ein Film von 1986 und wurde von Stephen Herrick gedreht.
Ja.
Sagte mir erstmal nichts. Und dann bei weiterer Recherche Bill und Ted.
Bill und Ted hat er gemacht,
ja.
Aber nur den
Geil.
Ersten. Dann Mighty
Was
Ducks.
Hat er noch gemacht?
Mighty Ducks. Hat er auf jeden Fall noch
mit
gemacht.
Mit Emilio Estevez.
Estevez. Und die drei Musketiere, die 93er-Version mit seinem.
Ja, das Wichtigste hast du unterschlagen. Der hat auch Folgen von MacGyver gedreht.
Boah. Und zwar bis heute.
Bis heute läuft also MacGyver,
die,
oder was?
Ja, die neuen MacGyver-Folgen hat er gemacht. Ne?
Achso, ich dachte schon. Nee, ich hätte das nicht mitgekriegt, dass MacGyver seit den 80ern durchproduziert wird und schon 1300 Folgen hat oder so.
Also der hat die alten und die neuen gemacht oder nur die neuen?
Ne, ich glaube, der hat nur die neuen gemacht. Also diesen neuen MacGyver, den, also, und der hat
den
alle
keiner
Serien,
gesehen hat.
Alle diese Sat.1-Serien hat er, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube, der hat auch Navy Sealed oder irgendwie sowas.
Jack im Auftrag der Ehre wahrscheinlich. Das war der die Unterschicht überhaupt im Fernsehen damals, fand ich.
Das kenne ich.
Bach, das war so kacke.
Konnte ich auch nicht dranbleiben. Kennst du nicht diese Navy-Bla-Geschichte?
Das ist, weißt du, da hast du schon ein militärisches Setting und dann folgst du quasi Anwälten.
Ja, doch, das sagt
man. Ja, das war so was, das hat alte Leute im Hintergrund da
laufen lassen. Aber das sind so typische Sat.1-Folgen oder Serien.
Ja, ja, sowas, wenn du das anguckst, dann denkst du, in der Hölle wird das laufen.
Ich glaube, Jack war so ein Trittbrettfahrer von Eine Frage der Ehre damals.
Da sind wir schon wieder bei einer Frage der Ehre, weil letztes Mal auch bei. Ne?
Ja. Ja, stimmt.
Irgendeiner hat den nicht gesehen von euch, oder?
Ich habe gesagt, ich kann den nicht auseinanderhalten.
Du wusstest ihn gewesen und ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Ich glaube nicht.
Das Urteil, das Kartell, das Tribunal, weiß nicht, was es da alles gibt.
Urteil, Tribunal,
der Anwalt, die Firma. Das Gesetz. Das gibt ja alles so Filme.
Wen haben wir noch?
Ich habe mir noch den Kameramann, habe ich mir auch noch rausgeschrieben. Tim Surstedt oder Surstedt, was weiß ich.
Ja.
Fand ich ganz witzig, dass der Teen Wolf auch gedreht hat. Ja. Den alten mit, also nicht die Serie. Bill & Ted's Verrückte Reise durch die Zeit mit dem Herrick hat er noch gemacht. Und Man at Work, wo wir wieder bei Emilio Estevez
wären.
Und Charlie Sheen, der eigentlich auch Estevez hieß.
Oh.
Wie hieß der eigentlich? Der hieß ja nicht Charlie Estevez, oder?
Carlos.
Carlos Estevez.
Wirklich?
Der hieß Carlos?
Ja.
Carlos Estevez?
Ja. Ja, das ist ja dieser Bruder, ne?
Ja, das weiß ich wohl, aber...
Er hat den Künstlernamen seines Vaters angenommen, damals. Ja. Martin Sheen. Hieß ja auch Estevez, aber keine Ahnung, wie der mit richtigen Namen hieß, also mit Vornamen.
Ja, warum hieß denn der Vater Martin Sheen und die Söhne Estevez?
Nein, der Vater hieß auch Estevez.
Und der hat sich Sheen genannt, oder was?
Der hat sich Sheen genannt und der eine Sohn hat gesagt, ey geil, ich nehme den Künstlernamen meines Vaters an. Der andere hat gesagt, nee, finde ich nicht so geil.
Ja, Estevez.
Carlos und die Schokoladenfabrik, ey.
Carlos.
Ja, lustig.
Ich glaube, im Teaser zu damals zu Machete 2 oder Machete 3, irgendwo hat Charlie Sheen mitgespielt. Da wurde auch als Carlos Estevez wurde angeteased.
Ja. Geil. Was du alle weißt.
Ja,
aber da spielen ja noch ein paar Leute mit, ne? In dem Film. Da haben wir den kleinen Jungen.
Ich schleiche mich auf den Hof, greife mir mein Fahrrad und strampel los.
Scott Grimes, da ist er.
Aber ich glaube, der hat außer Critters 2 nichts Erwähnenswertes gemacht, oder?
Das ist aber wohl wirklich Quatsch.
Ja.
Also abgesehen davon,
MTV rumgesprungen,
der hat Wer ist hier der Boss gemacht?
Ja.
Also, hallo. 21 Jump Street, Emergency Room. Der hat bei Robin Hood von 2010 mitgespielt, mit dem, wie hieß der nochmal, der fette Australier, der mal einen Hotelpagen mit dem Telefon geschlagen hat.
Ach so, Russell?
Russell Crowe, genau, ja. Der Russell Crowe, ja. Hier, rund um die Welt mit Russell Crowe. Jetzt. da hat er mitgespielt und ich kenne den auch aus Dexter. Scott Grimes ist so ein Typ, den hat man schon tausendmal gesehen. Wenn man es nicht recherchiert hätte, wüsste man aber nicht, wie der heißt.
Das ist so ein typisches Comic-Con-Gesicht. Weißt du?
Nee.
Wie?
Das sind so Typen. Das sind typische Typen, die man so auf einer Comic-Con einlädt, als Special Guest.
Ja, genau. Achso, die aber trotzdem eigentlich nicht so richtig.
Ja, die mal so in der achten Reihe tanzen. So.
Die immer haben Zeit haben.
Die haben immer Zeit. Die haben mal bei einem Film mitgespielt. Ja. So.
Wenn
das sind die Leute, die dann so als Special Guest
da haben. Genau, wenn da nicht ein Poster drüber hängen würde, wo die überall.
Genau,
hätten,
hier, das ist ja Mann von Critter, das ist der Junge.
Ach, lang, so,
okay.
Aber ich habe den schon oft genug im Fernsehen gesehen, dass ich mir gedacht habe, wer ist das eigentlich? Aber das hat dann nicht gereicht, um es zu googeln.
Also bei ihm komme ich gar, also bei dem Sheriff zum Beispiel, wo wir gleich noch zukommen.
Können wir jetzt auch machen. Also wir sind ja schon quasi.
Mit dem geilen Namen Emmett Walsh.
Monsel, was gibt's Neues?
Ja.
Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
Ja, irgendwie kommt mir das auch gerade zuvor.
Ich habe irgendwie ein Déjà-vu.
Unwahrscheinlich, dass wir beide gleichzeitig ein Déjà-vu haben.
Ja, so ein stotternder Name, M. Emmett.
Fehler in der Matrix.
M. Emmett.
Ja. Ich weiß auch nicht, warum oder wofür M steht. Ich
glaub, Michael, haben wir das schon mal drüber unterhalten?
Ey, das hat wirklich ein Gespräch.
Ja. Warum hat er sich nicht Michael E. Walsh genannt? Ja, haben wir dort drüber geredet.
Ja. Nee, er heißt aber Emmett Walsh. Also das, finde ich, ist ein Gesicht, wo man denkt so, ey, keine Ahnung, er spielt in jedem dritten Film mit.
Mhm. Geiler Typ. Auch, auch so eine typische Hackfresse, die immer so für, für so ländliche Sachen benutzt wird. Ne? Dann also nimmt man ja auch
typische,
Leute, die...
Der typische Sheriff.
Der typische Sheriff.
Die, ja. Die deutsche Synchronstimme ist General Forbit.
Ja, ja, ja.
Von Jan Tenner.
Der hat halt auch sehr viel gemacht, aber sonst, also ich, Blood Simple habe ich jetzt irgendwie gesehen, Blade Runner, Missing in Action und Fletch.
Free Willy 2.
Free Willy 2, okay.
Oh, den kennt ihn nicht.
Der Oberknaller Harry und die Hendersons.
Oh.
Der ist richtig gut.
Harry und die Hendersons, super.
Ja.
Spielt er auch ein,
Der spielt den Vater von dem Sohn. Also,
geht es jetzt um die Serie oder um den Film? Der, nein, der Film mit John Lithgow,
ne? Spielt den Vater von dem Sohn.
Der spielt den, von dem Vater, der Vater von der Familie ist der Sohn. Er ist der...
Er ist der Großvater der Familie.
Er ist der Großvater von den Kindern von dem Sohn. Der den am Anfang den Harry überfährt und dann mit nach Hause nimmt. Okay. Und der arbeitet in einem Jägerbedarf-Waffenladen.
Ja, so. Das ist auch der Typ.
Und das ist der Typ, dem der Waffenladen gehört.
Okay.
Also komplizierter hätte man das jetzt nicht erklären können.
Ich hab dich verstanden.
Gut. Auf jeden Fall einer der einflussreichen Filmkritiker, Roger Ebert, mal eine Stanton-Walsh-Regel aufgestellt. Die
haben wir da nicht auch schon mal drüber geredet? Ey, haben wir Critter schon besprochen?
Ich glaube nicht.
Jetzt mal ernsthaft, jetzt mal ganz im Ernst. Kein Film, wo der mitspielt, kann schlecht sein, ne?
Nee, er hat gesagt, entweder Harry Dean Stanton oder halt er, M. Emmett Walsh. Kein Film kann völlig schlecht sein, in dem entweder Harry Dean Stanton oder Walsh mitspielen.
Ja, und dann gab es irgendwann eine Ausnahme.
Nee, da wusste ich nichts von.
Doch, was war das denn noch?
Keine Ahnung.
Ist auch egal. Auf jeden Fall gab eine Ausnahme. Er hat seine Meinung noch kurz vor seinem Tod widerrufen. Ja, wen haben wir noch? Billy Zane.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Brown.
Boah, ja. Geil, ey.
Komisch, ne?
Billy Zane, alter Vater.
Dass der da mitspielt, ne?
Und so eine geile Frise hat in dem Film.
Ja, und der überhaupt, der ganze Typ, ne?
Spielt, also Billy Zane spielt den Freund der großen Tochter.
Ja, Billy Zane.
Titanic, ne?
Titanic oder halt einer von den Schergen von Biff in Zurück in die Zukunft.
Ja, aber da wird er ja gar nicht richtig, also da ist er irgendwie nur ein Nebendarsteller, der hat ja noch nicht mal einen Namen, glaube ich, ne?
Ja, und halt Ritter der Dämonen, ne?
Ritter der Dämonen und Zuländer, wo er sich selber spielt.
Zuländer, ja.
Halt die Klappe, Billy Zane.
Ja, eigentlich hat er gar nicht so viel gemacht, ne?
Aber ja, ist komisch, ne? Aber der hat mit Titanic hat er natürlich die goldene Gans, ne? Irgendwie im Schuppen gehabt, so, ne? Also dann mal irgendwie mal so ab und zu mal so ein bisschen was zu spielen und dann irgendwie den erfolgreichsten Film aller Zeiten irgendwie als der Antagonist eigentlich, ja? Ist halt der menschliche Antagonist der Geschichte, neben dem der Eisberg ist er, ne? Was anderes, aber er hat den Eisberg gespielt.
Oh, ich spiele ein Bär.
Ich muss mich da reinversetzen.
Es ist sei viel kalt.
Mehr, es ist viel mehr von mir unter Wasser als Oberwasser.
Super, Billy Zane.
Ja, Titanic, das hat auch schon gereicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt keinen Bock mehr hat.
Und dann haben wir Dee Wallace.
Dee Wallace
Dee,
Stone,
Dee
ja.
Wallace, die Mutter.
42 Grad, hm?
Bei E.T.?
Ja, war vorher, ne? E.T. war vorher.
E.T. war nämlich E.T. vorher. War vorher.
Ja. Komisch.
Erst in dem, also in dem größten Film aller Zeiten damals mitgespielt, E.T. und dann Critters.
Ist ja so eine Scream Queen eigentlich geworden. Mhm. Also hat in The Howling, E.T., Cujo,
ja.
Frighteners, ein bisschen später.
Okay.
Und Rob Zombie hat sie irgendwann auch nochmal durchgenudelt in ein paar Filmen. Ja, doch, die, Lords of Salem und in dem Halloween 2007 hat die auch mitgespielt. Also die hat schon Bock.
Da ist ja noch dieser Don Keith Opper, der den Charlie spielt.
Durch meine Zahnfällung kann ich sie deutlich hören.
Das Einzige, was ich gefunden habe, der hat bei Die Abenteuer von Briscoe County Junior mitgespielt und Renegade Gnadenlose Jagd mit Lorenzo Lamas.
Geil.
Ich finde aber, dass der den total gut spielt.
Mhm.
Also der wirkt auf mich auf einen Blick irgendwie wie der beste Schauspieler in dem ganzen Bums. Der macht den richtig gut.
Das ist
für mich so ein Effekt. Manchmal siehst du ja echt gute Schauspieler in einem echt schlechten Film. So, ne?
Ja.
Und der ist ja total unbekannt. Aber ich habe so das Gefühl, dass der eigentlich voll was auf dem Kasten haben muss.
Spielt ja auch in allen Filmen mit.
Ja.
Ne? Er ist sozusagen hinterher, was aber auch nicht wirklich Sinn macht. Ne? Also der wird hinterher dann so zum dem Gesicht von allen vier Filmen.
Ja. Zusammen mit dem einen Bounty Hunter, ne? Mit dem Ack.
Mit Ack. Ja, aber und der Punkt ist, sein Bruder ist Produzent, ne? Deswegen ist er, glaube ich, auch nur in diesem Film da drin.
Ja, das ist eigenartig, weil da spielt ja auch eine Frau namens Lynn Shane mit. Shane heißt die Shane?
Shay.
Shay?
Hier drin steht, dass John Travolta, früher Kellnerin, war in Fort Myers, Florida.
Die ja irgendwie auch die Schwester von einem Produzent ist.
Echt?
Ich weiß jetzt nicht vom Gleichen, ne? Aber die kennt man nämlich zum Beispiel, die hat späten Ruhm erreicht durch Insidious. Die spielt ja dieses Medium. Die hat, ist damit recht bekannt geworden, jetzt nochmal um letzten Meter so.
Und die hat auch eine Lehrerin in dem ersten Nightmare, Freddy Krüger, gespielt.
Ach, was? Ja. Wen haben wir noch? Terrence Mann.
Terrence Mann.
Power of the Night.
Boah, geil, alter Vater, hab ich ein Ohrwurm.
Der spielt, ja, der spielt eigentlich den Rockmusiker Johnny Steele, der
ein großes Musikvideo hat.
Der wird aber danach gemacht von einem von den Bounty Huntern. Haben wir das erzählt? Dass, also die Bounty Hunter, die verwandeln sich. Die können so aussehen wie jeder Mensch und machen das dann auf jedem Planeten. So. Und um sich unter zu mischen und das Volk nicht aufzufallen. Und der erste, was der eine von denen sieht, ist Musikvideo. Power of the Night. Von Johnny Steele, was Johnny auch schon einfach Steel. Voll geil ist. Und dann sieht er den Rest des Films halt so aus wie Johnny Steele, was halt dazu führt, dass wenn die irgendwo in den Raum kommen, die Leute alle sagen, ist das nicht dieser Rockmusiker?
Das ist doch dieser Rockmusiker.
Was Johnny voll geil ist. Steel. Die Idee ist voll geil.
Die Idee ist super. Und der Song ist auch echt gut, ey. Der passt voll in die Zeit.
Ja, aber halt komm, ist relativ,
ist schon,
aber
ist schon super.
Er ist unterhaltsam.
Ach, super. Der könnte in jedem Rocky-Film drin sein, der Film. Der Soundtrack.
Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal tatsächlich ist.
Wir wollten einmal kurz noch erzählen, wer die Special Effects gemacht hat. Nämlich diese schönen kleinen Critters sind ja echt geil gemacht und total liebevoll. Und das ganze Design von diesen Viechern ist, finde ich, mega. Allein die Tatsache, dass sie im Grunde kleine Aliens sind, also die sind ja, die sich so zu einem Ball zusammenrollen können und dann durch die Gegend rollen können.
Genau, also zu der Zeit gab es ja viele Filme mit kleinen Monstern und die müssen ja alle was können. So Gremlins beispielsweise können sich Wasser vermehren, bla, da gibt es die drei Regeln. Critters, die werden immer größer. Ich weiß nicht, ob thematisiert wird, dass die irgendwie eine Größengrenze haben. Also man hat den Eindruck, die werden immer größer, immer größer.
Irgendwie werden immer größer.
Aber auch ja. Nicht alle, oder? Vielleicht hat der am meisten gefressen.
Ja, also ich glaube, es ist am Fressen gekoppelt, ne?
Ja.
An der Menge des Fressens. Aber man weiß jetzt nicht wirklich, ob manche Critters nur in der Lage sind, so groß zu werden.
Oder so. Das ist wie bei Nacktmullen.
Wie ist das da?
Jetzt bin ich aber gespannt. Nacktmulle leben ja in einer Kolonie wie Ameisen. Die haben eine Königin. So, und die anderen sind quasi Drohnen. Wenn die Königin stirbt, dann entwickelt sich einer von den anderen zur Königin. Das heißt also, wenn dieses Signal kommt, die Königin ist tot, einer der Stärkste, die Natur weiß das, keine Ahnung, der verändert sich plötzlich. Der entwickelt sich, auch wenn er schon ausgewachsen ist, entwickelt er sich plötzlich anders, wird irgendwie ein bisschen größer, verändert seine Organe so ein bisschen und der wird dann die neue Königin. Vielleicht ist das so, dass quasi dann der Fitteste zum Anführer wird und dann auch größer wird als die anderen. Was können die? Einer wird auf jeden Fall voll groß, die anderen bleiben ein bisschen kleiner. Die können sich zur Kugel zusammenrollen. Also erstmal kann jeder für sich zur Kugel zusammenrollen. Mhm. Das heißt, man hat da so einen geilen Effekt, dass die Dinger dann einfach so beim Boden kullern. Die können kleine Giftpfeile verschießen.
Und das ist Dornen. Geil.
Das ist relativ geil. Ja. Ja. Wo ich nicht weiß, wie die da zielen. Kannst du dir vorstellen, mit deinem Nacken gezielt zu schießen? Also ich versuche jetzt auf den Dominik zu schießen.
Die kugeln sich also nach vorne ein und dann kommen hinten diese Metall. Das ist ja schon metallisch, sehen die ja aus, ne?
Hä? Metall?
Ja, die sehen so metallisch aus.
Horn.
Und auf jeden Fall rollen die sich zusammen und schießen dann Pfeile auf ihre Gegner.
Auf ihre Gegner und dann ist das so ein bisschen wie bei Ace Ventura 2. Wenn die getroffen werden, dann wird man sofort Malle und kommt nicht mehr klar. Was die auch noch können, aber das ist jetzt eigentlich irrelevant, im zweiten Teil bilden die einen Riesenball, wo sich die ganzen Kugeln alle zusammen dingsen und dann so wie bei Indiana Jones so eine riesige Kugel übers Feld rollt. Ist jetzt für uns irrelevant. Das können die. Und die sind intelligent,
ja,
können reden. Ein bisschen, also was heißt reden? Also die kommunizieren und die können Flugzeug fliegen. Ich oder sagen, Raumschiff.
Auch ein Raumschiff klauen und fliegen. Und sind anscheinend so gefährlich, dass sie in einem Hochsicherheits-Asteroiden eingesperrt
werden. Ja, sind ja eine, wir kommen voll vom Thema ab schon wieder. Ne? Sollen wir das laufen lassen? Oder?
Lass mal laufen.
Ja. Also, die Critters sind ja eine der sieben Plagen des Universums. Was ich voll geil finde. Weil erstmal bringt das dem Film ja nichts, dass man sagt, es sind eine der sieben Plagen des Universums. Das ist ja erstmal, wird ja erstmal so gesagt. Und generell, dass der Film dann im Weltall anfängt, ist total unnötig. So, das hat überhaupt keinen, also das hätten die ohne machen können. Es wird nicht gesagt, dass die anderen sechs auch da auf dem Asteroiden sind, aber das ist erstmal eine Tatsache. Das weiß jedes Wesen da, weiß irgendwie, Critters sind mordsgefährlich, eine der sieben krassesten Viecher oder was, ne? Da fragt man sich erstmal unweigerlich, wer sind die anderen? So, die anderen sechs, ne? Und ich habe eine Theorie dazu entwickelt, zumindest zu einem davon, weil ich glaube, dass die Creeps auch eine davon sind. Mhm. Erinnert ihr euch an den Film Night der Creeps?
Ja.
Nacht der Creeps?
Ja.
Der fängt nämlich auch im Weltall an. In einem Raumschiff, nicht auf einem Asteroiden. Und da geht irgendwie was schief, keine Ahnung. Und diese Viecher werden dann irgendwie mit einer Kapsel zur Erde geschossen. So, und die kam einem auch so vor in dem Moment, dass das so eine Art, nicht unbedingt ein Gefangenentransport, aber vielleicht eher so eine Art Waffentransport ist. Ne? Und die landen dann auf der Erde. So. Ist eigentlich fast das Gleiche.
Hm. So. Sagt aber keiner was von Plagen, natürlich nicht. Ne?
Sagt, nee, die reden auch nicht wirklich. Also da hast du dann auch so komische Außerirdische, die dann irgendwie da auch so in so Gummikostümen rumlaufen und so. Ne? Und die ballern die dann zur Erde irgendwie und naja, dann landen die dann in 50er Jahren oder was. Und dann macht auch keiner mehr Anstalten, die zu finden. Also irgendwie gibt es ja dann einen oder so und der ist dann in dem Hirn von einer Leiche, die eingefroren wird. Und dann ist das ja erstmal 30 Jahre oder 35 Jahre, passiert ja erstmal nichts. Also die gibt es auch keine Bounty Hunter, die suchen, aber es gibt halt irgendwie Parallelen. Beide Filme hätten das gar nicht gebraucht, so anzufangen.
Ja, das Einzige, warum man das macht, ist halt einfach nur, um klarzumachen, das sind krasse Viecher. Also das ist der einzige Punkt halt, wo man sagen würde, okay, das macht noch Sinn, weil einfach, um direkt ein Mindset zu haben, okay, da kommen Viecher auf die Erde, die sind pure Anarchie, die sind einfach echt krass, das ist nicht so.
Aber warum haben die dann nicht gesagt, die sind die krassesten Viecher des Universums, sondern sind einer der sieben krassesten Viecher des Universums?
Um Riesenfass aufzumachen. Es macht den Film größer, als er eigentlich ist. Ne? Und die Story.
Und es macht ein Universum auf. Ne?
Es macht ein Universum auf, das ist es. Ne? Man hätte da, wie die das am Anfang bei Halloween geplant haben, hätte man Fortsetzungen drehen können, ne, die alle thematisch anders sind. Ja. So wie sie das bei Halloween nur beim dritten gemacht haben.
Mhm.
So, ne? Wo sie dann gesagt haben, ja, Michael Myers, gut und schön, lass mal was anderes machen. Und dann gab es die Geschichte mit diesen komischen okkulten Masken und so, ne? Hat nicht funktioniert und haben sie ab 4 war Michael Myers wieder
angekommen. War doch gut.
Ja. Also ich hatte nur so beim Gucken hatte ich so das Gefühl, dass das könnte ein Universum sein.
Ja.
Also das Night of the Creeps Universum und das Critters Universum könnten deckungsgleich sein.
Ich finde den Gedankengang auf jeden Fall nett, dass du sagst, das wären zwei der Plagen der sieben. Mhm. Wir können das ja einfach mal im Kopf behalten, so für die Zukunft. Und vielleicht kriegen wir die restlichen fünf auch noch zusammen.
Also
der Blob könnte auch dazugehören.
Der Blob könnte dazugehören, wobei der Ursprungsblob, nicht der 80er Blob, weil der 80er Blob ist ja ein genetisches, verändertes Bakterium oder was? Oder so.
Das ist ja eigentlich doch auch aus dem All, oder nicht?
Ja, aber von Menschen gemacht. Also die schicken irgendwie, die haben Proben ins All geschickt und das ist dann irgendwie mutiert wiedergekommen.
Ja.
Also wenn, dann muss man sich auf den 50er-Jahre-Blob beziehen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, Invasion vom Mars, das ist zwar eine Hochkultur, aber die kommen halt auch dahin und fressen alles weg, ne? Und beuten den ganzen Planeten aus mit ihrer Technologie. Also es ist ja schon eine zivilisierte Gesellschaft. So, ne? Eine zivilisierte Gesellschaft, eine andere Gesellschaft, die nicht zivilisiert werden wäre, die würde ja so ein räuberisches Verhalten nicht tadeln. Die würde ja nicht sagen, die mit dem, was sie machen, sind asozial, die können wir nicht im sozialen Geflecht haben. Das, was die machen, ist ja auch asozial. Dass sie einfach da auf einen anderen Planeten fahren und sagen, okay, wir setzen denen irgendwelche Maschinen in den Kopf, die dann dazu führen, dass sie immer mehr Leute zu uns ranholen und wir quasi den ganzen Planeten damit kontrollieren können. So, ne? Das ist ja die, löschen ja das Bewusstsein vom ganzen Planeten aus. Das wollen die ja eigentlich machen. Ne? Und also diese Gesellschaft tadelt asoziales Verhalten. Die sagen ja auch, wenn ihr auf die Erde kommt, macht nicht wieder alles kaputt. Ne? Denen könnte das ja egal sein. Die könnten ja eigentlich die ganze Erde in die Luft jagen, nur um die Critters zu töten. Tun sie ja nicht. Die sagen ja, Leute, also es ist eine zivilisierte Gesellschaft. So. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die von Invasion vom Mars auch nicht besonders angesehen werden, so wie die sich verhalten. Wenn man sagt, okay, die Viecher von Invasion vom Mars sind eine der Plagen, dann bist du plötzlich bei Predator und bei Alien. Weil in Predator 2 sieht man einen Skelettkopf von einem von den Wesen aus dem Remake von Invasion vom Mars.
Oh.
Ist euch das aufgefallen?
Nee.
Du siehst am Ende so eine Kammer, wo der Predator seine ganzen Skelette stehen hat. Und einer von den Köpfen ist von dem 80er Jahre Top Hopper Invasion vom Mars. Ne? Alien und Predator teilen sich auch ein Universum. Ja. Also da hättest du schon fünf.
Ja.
Wobei Predator ist eine zivilisierte Gesellschaft, macht keinen Sinn. Vier. So, okay. Und ich würde dann so ein Universum, wie die das jetzt mit Godzilla versuchen. So, die versuchen ja auch so ein King Kong Godzilla Universum zu schaffen. Jetzt kommen Rodan, King Ghidorah und Mothra im Godzilla Film von 2019 werden vorkommen.
Ja.
So,
voll geil.
Ja, oder bringt die anderen auch. Und dann gibt's einen Brawl.
Ja, ne? Mega. Also innerhalb von 5 Jahren wurden ja eigentlich, du hast ja kurz vorhin das mal angesprochen, dass gerade im Fahrwasser von Gremlins sehr viel kleine Monster, die irgendwelche Fähigkeiten haben, die Ghoulies.
Und dann kommen Hobgoblins und Ghoulies.
Munchies.
Die waren fast alle voll Kacke.
Ja. Da fragt man sich, woran es liegt halt, an den Viechern selbst.
Die Hobgoblins waren voll scheiße.
Auf jeden Fall sind wir uns einig, dass Critters so die einzigen sind, die so im Gremlins-Fahrwasser irgendwie überleben konnten und sich so im Horrorfilm Olymp oder im Kleine Biester-Olymp so einen Platz ellenbogenmäßig frei kämpfen konnten.
Ja. Und es wird ja immer wieder betont, Critters viel eher geschrieben worden ist als Gremlins. Ne?
Habe ich auch gehört.
Aber Gremlins ist nun mal als erstes am Start gewesen und 2 Jahre vorher und hat einfach alles gefickt. So, und das fanden alle mega. Und dann haben sie natürlich klar, oh, macht jetzt auch mal hier, du hast doch hier noch hier die Critters-Geschichte, mach mal hier fertig.
Wobei ich die Gremlins gruseliger fand.
Ja?
Erstens sahen die gruseliger aus und zweitens wusste man bei den Gremlins fucking nicht, was machen die eigentlich. So, ne? Das ist ja das, was ich eben.
Ja, die hatten auch, die waren auch so richtige Charaktere, ne?
Ja.
Also, die hatten auch alle, waren die so.
Stimmt, die waren nicht so austauschbar, ne?
Die waren so, ja. Die waren nicht so, wir sind alle jetzt eine große Gruppe und machen das hier kaputt und die hatten alle schon Charaktere.
Ja, aber da muss ich aber widersprechen, bei Gremlins 1 doch nicht.
Naja, klar, bei 2 noch mehr, weil da wurden sie...
Da sahen die unterschiedlich tatsächlich aus.
Die wurden sie auch genetisch verändert, alle so, und bei 2. Durch diese Serien, die sie getrunken haben.
Auch vorher schon. Das erste Pack von denen, was entsteht in Teil 2, unterscheidet sich ja schon.
Ja, ja.
Da hast du den
Anführer mit dem Iro.
Den ja sowieso, den hast du ja in Teil 1, aber dann hast du diesen ADHS-Gremlin irgendwie, genau. Der... Die ganze Zeit und die Augen beim Chamäleon hin und her gehen. Ja. Dann hast du so zwei, die sind sich so ein bisschen ähnlich, die so Grumpy-mäßig sind. Einer mit einem breiteren Gesicht und einer sieht ein bisschen aus, fast wie so ein Hase mit so einem hängenden, mit so fliehendem Kinn. Ja. Irgendwie, da sind schon unterschiedliche so. Also der erste Wurf sozusagen unterscheidet sich so ein bisschen mehr. Bei Teil 1 gab es nur eine Gremlin-Form und dann den Chef. Was glaubt ihr denn, ist gefährlicher?
Wenn die betteln würden gegeneinander. Ich glaube, wenn die betteln würden, würde ich... Ah, schwierig. Warte. Ich glaube, ich würde sagen, dass die Critters gewinnen.
Okay. Die Critters können sich natürlich nicht so schnell reproduzieren. Ne?
Also nee, das stimmt.
Wenn die Gremlins eine Armee bilden wollen, dann holen die sich ein Glas Wasser, ne? Und dann geht das ruckzuck.
Ja, stimmt.
Und die Critters müssen erstmal ein Ei legen.
Aber das geht auch relativ schnell, wie wir im zweiten Teil ja gesehen haben. Weil es sind am Anfang ja auch nur ein paar, ne? Und dann am Ende vom Film, das spielt ja auch nur über ein paar Tage.
Naja.
Am Ende vom Film hast du dann plötzlich schon eine ganz schöne Armee, so, ne? Ich meine, klar, Gremlins kannst du in dem, was Reproduktion angeht, kannst du Gremlins nicht toppen, ne? Aber die haben ja auch irgendwie nicht immer Bock, sich zu reproduzieren. Die machen das ja irgendwie auch nur manchmal, so, ne? Die wollen ja irgendwie nur eine bestimmte Menge erreichen, so. Und ich glaube, wenn die Critters genug Vorlauf haben, wenn du überlegst, das potenziert sich, du hast mehr und die mehr machen mehr, ne? Das könnte schon.
Ich glaube, die sind auch skrupelloser, ne? Finde ich.
Critters sind skrupelloser, würde ich auch sagen.
Ja. Und die Gremlins sind halt auch irgendwie noch so dabei, noch so witzige Typen. Die sind halt, die haben auch Bock auf Spaß. So. Und sind nicht nur auf alles, also die wollen ja schon alle angreifen und töten und auffressen und so, die Critters halt. Und ich glaube, die sind einfach skrupelloser und die würden sich einfach auf alle stürzen und die kaputt beißen.
Ja,
Critters sind eher, geht eher in Richtung Raubtier. Die, die jagen auch so ein bisschen im Rudel, ne? Was man von Gremlins jetzt nicht sagen könnte.
Ob die überhaupt jagen, ist ja schon eine Frage.
Damit geht schon los. Also, die essen, ich weiß, was essen die?
Alles.
Auch alles, auch Süßigkeiten.
Ja, genau.
Ne? Also die,
Pizza und Hühnchen.
Die gehen auch gerne ins Kino und essen Popcorn. So, also ich glaube, die Critters sind einfach da skrupelloser. Bevor die sich da umgeschaut haben, sind die schon alle aufgemampft.
Die Critters wollen auch ihren Spaß, aber ich glaube, die hätten dann ihren Spaß, wenn die auf den Leichen von den Gremlins tanzen würden. So, ne? Also so stelle ich mir das irgendwie vor. Ich habe im Booklet von Mörderspinnen habe ich gelesen, dass die damals überlegt haben, die Macher von Arachnophobia zu verklagen.
Ja,
weil
genau.
Die Story ja irgendwie so ähnlich wäre.
Ja.
Ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Natürlich sind Spinnen, ne? Aber abgesehen davon, ne, im einen schlägt halt voll die Natur irgendwie zurück und im anderen ist halt ja mit diesen komischen, mit dieser Koloniegeschichte da irgendwie mit einer Spinne, die aus der einen Gegend dann in eine andere kommt und da keine Grenzen mehr hat und so, das war voll was anderes. Als ob jeder Hai-Film ein Abklatsch vom weißen Hai wäre.
Ja, richtig.
Kann man nicht behaupten.
Nee.
Wo wären wir denn dann?
Wo kommen wir da hin?
Wo kommt die Gesellschaft denn da hin? Ja. Also die Frage muss man ja auch stellen. Ja. Anstatt 100.000 Haifilme hätten wir dann nur einen.
Ja, Entschuldigung.
Kann nicht wahr sein.
Entschuldigung. Was macht denn so ein Film wie Critters jetzt so speziell? Also was ist so cool daran, was andere vielleicht nicht haben?
Ich glaube, die Viecher sind halt einfach nicht so, also die haben halt so ein bisschen Humor, muss ich sagen. Mhm. So wie die asoziale Sippschaft der Gremlins eigentlich. So, ja. Die Flodders aus dem All und wie die so drauf sind.
Das ist pure Anarchie. Ne?
Ja.
Die kommen ja nur, um zu zerstören.
Die
wollen eigentlich nur fressen. Die kommen ja, um zu fressen. Also die machen ja dann eine Kuh kaputt und schnappen sich ein paar Leute, um die zu mampfen.
Es sagt ja schon alles, wenn sie quasi nachher wegfliegen.
Und da können wir ruhig drüber reden.
Okay.
Und also sie sind garstig.
Genau. Einfach auf garstig. Das Farmhaus ballern und dabei dreckig lachen.
Die hätten es einfach wegfliegen können. Wäre
ja
auch gut gewesen.
Die hätten sie einfach in Sicherheit bringen können.
Halt mal kurz an.
Wir ballern mindestens ein Haus kaputt.
Jetzt wollen wir schon Haus kaputt. Und dann lachen die sich noch
schön kaputt.
Ja. Mega.
Ist jetzt nicht so, als ob die Gremlins nicht anarchistisch wären. So. Aber irgendwie ein bisschen Spielberg strahlen die Gremlins aus. Im Vergleich zu Gremlins sind die Critters erstmal halt auch eher richtige Monster. So, also Gremlins sind ja irgendwie nicht so richtig definiert. Ist das jetzt alles Spaß oder nicht? So, das war auch eine Sache, die mich persönlich auch stark irritiert hat. Wäre komisch gewesen in dem Film, wenn plötzlich die Kamera hin und her schwenkt und dann ist da eine abgenackte Leiche am Boden.
Mhm.
So, hätte irgendwie nicht gepasst, aber irgendwie denkt man ja schon, wie die Leute angegriffen werden und so. Eigentlich, was passiert denn da
die
überhaupt?
Sind
so,
doch
ne?
Eigentlich tot, oder nicht?
Ja, sind die tot oder nicht? Ne? Also da gibt es die Szene mit diesem Schneewagen, der dann irgendwie da in das Haus von Mr. Futterman reinfährt. Ne? Das sieht jetzt so aus, als ob der plattgefahren ist.
Ja.
Worden wäre.
Ja.
Zermalmt.
Ja,
ne?
Richtig.
Da blendet die Kamera dann ab. Das macht es ja nicht besser in dem Moment. So, ne? keine Ahnung. Also, die töten ja schon. So.
Die Gremlins.
Also, die Critters. Die Critters töten. Bei Gremlins wissen wir das nicht genau.
Ja, ja. Ja, onscreen siehst du keinen Mord bei Gremlins. Ja,
du siehst doch Mrs. Beagle, Mrs. Deagle. Aber ja, indirekt. Mhm. Die wird halt durchs Dach geschossen. Die wird tot sein, nehme ich an, also so wie die da liegt. Und die Polizisten helfen ihr ja auch nicht, also denken die das wohl auch. Ne?
Ja.
Aber es gibt immerhin zwei Tote.
Richtig.
In Critters. Also es ist eher, qualifiziert ihn eher als Horrorfilm. Setting ja auch, weil er ist ja auch sehr düster. Mein Gremlins ist auch düster, aber ich glaube Critters ist düsterer.
Ja, also klar, da ist alles auf Dunkelheit ausgelegt halt so. Ne?
Ja.
Also die Szenen, die halt wirklich dann so, wo es dann drauf ankommt, da ist immer dunkel. Ob wir jetzt im Keller sind oder ob draußen Nacht ist, es ist immer halt irgendwie dunkel, dunkel, dunkel. Ich glaube, dass nur am Anfang spielt, ist nur Tag. Mhm. Ne?
Irgendwie dann, der erste Tag beginnt irgendwie und es wird Nacht. Da geht das ja los
mit
dem Freund und so, dass er da gefressen wird, Billy Zane.
Das schmeckt hervorragend, Mrs. Brown.
Und dann sind wir mittendrin. Ne? Und dann endet der Film ja irgendwie am Morgen.
So genau.
Wenn die Sonne aufgeht, das Haus zerstört wurde.
Im Grunde genau, ist einmal so eine Horrornacht. Ne?
Eine
auf
Nacht
einer Farm.
Grunde, ne?
Mhm. Ja, und dann werden halt von dem Gefängniswärter, werden dann diese Kopfgeldjäger hinterhergeschickt. Die sind halt, wie schon erzählt, in der Lage, sich zu transformieren. Mhm. Aber witzigerweise haben sie eine menschliche Form. Also Körper, der Körper ist menschlich.
Humanoiden Körper irgendwie.
Ja, ja.
Und dann
überall, wo die auftauchen, ist auch Zerstörung.
Das
also
ist voll geil, ne?
Die sind ja erstmal dazu da, erstmal nur diese Viecher einzufangen und machen trotzdem einfach auch sinnlos teilweise auch alles kaputt. Ne? Also die haben erstmal so ein Polizeiauto, Witze ist ja, wie sie erstmal dieses Polizeiauto kurz schließen und dann wissen sie überhaupt nicht, damit umzugehen, fahren erstmal rückwärts, so wissen auch voll unbeholfen und düsen dann los. Und die erste Station, wo die ankommen, ist eine Kirche.
Liebe Freunde, heute Abend möchte ich euch aus dem ersten Buch Mose vorlesen, Kapitel 19. Offensichtlich haben sich ein paar Mitglieder unserer Gemeinde verstanden.
Wo sind die Critters?
Und ballern mit dem Auto, also wie die Blues Brothers, in so ein Ding rein und machen erstmal den Vorbau von dieser Kirche erstmal bam kaputt. Und dann wird da reingegangen und da wird auch keine Tür aufgemacht, sondern die wird eingetreten und aufgerissen. Immer kaputt machen.
Ja, ja, das ist die ganze Zeit auf Türen, mehrere Türen jagen.
Die werden immer aufgerissen. Luft, ne? Oder durchgetreten.
Oder an der einen Stelle, wo die dann schon in dem Haus sind und einer von den Critters ist dann in der Toilette. Nimmt der einfach, der haben ja so fette Gewehre und hält den einfach erstmal so voll, so aus 20 Zentimeter Entfernung in das Klo rein und ballert erstmal das Klo. Und dann siehst du doch von hinten, wie er da so. Bah. Wie alles in die Luft geht. Also das ist halt auch so ein Punkt, da waren wir vorhin schon so ein bisschen, was der Film für mich was Besonderes hat. Ich finde, du merkst dem Film, den Machern an, die wollten was machen, was Spaß macht. So. Darum glaube ich auch der Anfang. Also der Anfang mit diesem Asteroiden, wo dann auch irgendwelche schrägen Figuren zu sehen sind und so, das ist ja fast wie bei Star Wars. So, ne? Also dieses eine Mannequin, was da irgendwie der Gefängniswärter ist und so, der könnte genauso gut in der Cantina-Szene bei Star Wars sitzen. Mhm. So, ne? Das muss echt teuer gewesen sein. Also richtig teuer. Ne?
Genau.
Da haben die eine bestimmte Motivation gehabt, das so zu machen. Und dann schicken die beiden Kopfgeldjäger hinterher, denken, okay, das ist im Grunde eine Vorlage für jede Menge Gags, Spaß und Unterhaltung und Action. So, ne? Du hast die sehen dann zwar aus wie Menschen, verhalten sich aber nicht wie Menschen, wissen nicht, wie sich Menschen wirklich verhalten und irritieren ihr ganzes Umfeld. Das sind im Grunde Comic-Charaktere. So, ne? Die machen alles falsch. Der eine nimmt dann die Bowlingkugel und wirft die dann gegen die Kegel und hat halt so viel Kraft, dass er die da wie so eine Kanonenkugel reinballert und die Dinger dann in die Luft fliegen, so sich auflösen in ihre Partikel. Ne? Ja. Das ist alles, das haben die nur gemacht, um zu unterhalten.
Ja,
also das alles soll nur Spaß sein.
Genau.
So, ne? Und das ist für mich persönlich das, warum Critters für mich so gut funktioniert. Wenn Critters nur von der Stimmung so wäre wie das Ende, also wirklich nur ein Horrorfilm gewesen wäre, ich glaube, der wäre eher in Vergessenheit geraten. Aber so diese Mischung, dass man noch so ein Weltall-Universum aufmacht, da noch was reinstreut, wo man dann drüber nachdenkt, wie ich als Kind, was sind die anderen sechs Peste, keine Ahnung, des Universums. Und dann diese geilen Kopfgeldjäger, die echt einen eigenen Film verdient hätten, so, ne, dann auf die Erde los, schickt, nur um alle zu irritieren. Und das ist diese Anarchie, die die Critters ja schon ausstrahlen.
Mhm.
Das ist der ganze Film. Das war den Machern wichtig, dass sie diese Stimmung, diese Anarchie da drin haben, ne? Dass die da randalieren und erstmal eine Kirche zerstören. Als erstes kommen auf die Erde zerstörte Kirche. Weißt du? Das ist einfach. Die Intention war Anarchie.
Man muss sich mal überlegen, die armen Dorfbewohner von Grover's Bend, die glauben ja quasi bis heute noch, dass ein Rockstar und ein paar Leute...
Ein Priester am Anfang.
Ein Priester, genau. Charlie selbst und ein paar Leute, die in dem Dorf selbst gewohnt haben, halt dieses Dorf verwüstet haben. Als ich die beiden Filme gesehen habe, Critters und E.T., mir ist damals schon wirklich aufgefallen, verdammt ey, das ist mir im Kopf geblieben, da versuchen in beim Film... versucht ein Junge, seine Mutter zu verarschen mit einem Thermometer.
Ja.
In E.T. ist es die Schreibtischlampe, also er hält es an die Glühbirne und in Critters ist es ja dann das heiße Wasser. In E.T. fällt sie drauf rein und in Critters halt nicht.
Beim zweiten Mal sozusagen halt irgendwie nicht.
Ja, aber es ist halt so geil, dass es dieselbe Schauspielerin ist.
Ja, genau. Das ist halt echt super gut. Ja. Und das sind also genau Sachen, da haben die natürlich auch, das hat dann auch wieder mit Liebe gemacht. Ne?
Ja.
Drüber nachgedacht und so, solche Anspielungen erarbeitet und
wobei ich mich frage, ob Dee Wallace Stone am Set nicht wirklich gesagt hat, so von wegen, oh nee, jetzt kommt er mit dem Ding um die Ecke, oder ob es geplant war.
Also das
im,
ist schon
im Dialog irgendwie mit den Machern oder sowas.
Das ist schon geplant. Hey,
lass uns das nochmal machen. Das
passiert ja nicht zufällig, aber ich glaube einfach, dass die fanden das witzig und die fand das bestimmt auch nicht schlecht.
Ja, ich finde es super, dass wenn man überlegt, so 4 Jahre später fällt sie nicht mehr drauf rein, auf den alten Gag.
Sich solche Sachen zu überlegen, sich da so reinzuarbeiten, das ist Leidenschaft. Und obwohl der Film im Weltall anfängt und obwohl eigentlich dann Bounty Hunter aus dem Weltall versuchen, die Critters zu töten, geht es ja im Kern eigentlich um den typischen amerikanischen Jugendlichen, der seine Kraft auch beweisen muss und seine Familie beschützen muss.
Du hast völlig recht, jemand von uns muss Hilfe holen.
Darum geht es ja auch. Ne? Also da sind auch wieder so Bilder. Wenn wir bei bestimmten Bildern bleiben, die immer wieder wiederholt werden, wie der Junge dann oben auf dem Dach sitzt und aus dem Fenster guckt.
Mhm.
Ja?
Gibt's Kinderzimmer sind immer oben unterm Dach.
Immer oben unterm Dach, sodass die Kinder, was sie nicht dürfen, aber machen, rausklettern und sich da auch gerne mal hinsetzen und in die Sterne gucken.
Genau.
Sind wir bei Explorers.
Genau.
Sind wir bei Monster Squad.
Zum Beispiel. Auch Invasion vom Mars.
Sind wir bei Invasion vom Mars. Das ist auch so ein Klischee, das machen sie da auch. Dann hast du dann die dödelige Mutter, den überstrengen Vater.
Zieh dich an, du gehst jetzt in die Schule.
Daddy.
Wenn du den Schulbus verpasst, kriegst du von mir eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden?
Der ist streng, aber der ist aber nicht unsympathisch dabei, finde ich.
Der hat so eine strukturierte Denkweise. Ja. So, ne? Der versucht da die Mutter zu verarschen, dass er zu Hause bleiben will, und er sagt, da kriegst du gleich eine Tracht Prügel. Ja. Kriegt er dann nicht.
Ja, zu Recht.
Wird aber ohne Fressen aufs Zimmer geschickt. Mhm. Wobei dann der Vater später nochmal kommt.
Das meine ich. Ne? Und er kommt dann rein und dann, also der klare Linie, aber dann auch, so, das hast du verstanden, alles gut, jetzt kriegst du aber zu essen. Kannst aber deiner Mutter dankbar sein. Ob das stimmt, weiß man nicht.
Ja,
ne? Also er ist nicht ganz unempathisch.
Vielleicht wollte er nicht dieselben Fehler wie mit seiner Tochter machen.
Ja, die geht ja wirklich
die schon außer Rand und Band. Ne?
Ja, ja. Aber der Vater ist ja hinterher bereit, seinen Sohn zu opfern. Ist euch das aufgefallen? Der Vater ist dann verletzt. Die Bounty Hunter sind da und der Sheriff ist dann irgendwann, kommt auch irgendwann an. Und Vater ist ja, wie gesagt, angeschlagen und verletzt. Ne? Und dann gibt es auch eine ziemlich geile Szene. Die rennen aus dem Haus. Und dann hört der Junge noch die Katze.
Los, raus aus dem Haus! Brad! Ach du meine Güte, Schui!
Schui, übrigens.
Schui.
Ja. Und dann rennt er nochmal ins Haus. Fand ich krass, ne? Weil die Critters sind in dem... Zu dem Zeitpunkt sind die Critters im Haus, ne, und der Junge rennt alleine wieder raus, alleine ins Haus, um die Katze zu retten. Ne. Keine gute Idee. Spannend, echt, da geht es nochmal richtig ab. So, ne. Und der Vater ist dann halt stark verletzt, so, ne, kommt nicht mehr klar. Er muss dann auch noch seine Schwester retten, weil die Schwester ist ja geklaut worden. Die checken ja dann erst, dass die Schwester irgendwie nicht dabei ist, keine Ahnung. Ja. Und er ist dann erst wegen der Katze unterwegs und dann finden die halt raus, dass die Tochter wahrscheinlich als Proviant mit aufs Raumschiff genommen haben.
Man weiß nicht genau, warum.
Also das heißt, die Tochter ist entführt worden. Der Sohn begibt sich in Lebensgefahr und er, weil er an der Schulter eine Verletzung hat und irgendwie so eine Betäubungsdorne da mitgekriegt hat, sagt er dann, alles klar, komm, wir gehen.
Brad!
Brad! Du darfst ihn nicht gehen lassen!
Wird schon gut gehen. Fand ich auch hart.
Ja.
Na? Die wollen ja wohin? Die wollen ja dahin, dass der Junge als Hauptprotagonist seine Tochter rettet. Ja. Seine Schwester rettet. Ja. Da wollen die ja hin, ne? Mhm. Und das geht dann natürlich nur so, indem sie dann sagen, der verletzte Vater nickt es irgendwie ab und die Mutter ist eh hysterisch, die ist eh nicht mehr zu gebrauchen. So, ne? Und fand ich aber irgendwie...
Aber er vertraut seinem Sohn.
Ja, irgendwie aber so richtig, ich finde nicht, dass es so richtig gut zu der Figur gepasst hat. Weil so wie man, so straight wie man den kennenlernt, sollte man eigentlich meinen, dass er auch noch mit einem Arm die Schrotflinte unter den einen Arm packt und dann losmarschiert. Ne?
Also insgesamt fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Familie es ja eigentlich gar nicht alleine schafft. Also du siehst so diese typische heile Familie, die so ein bisschen am Anfang an Poltergeist erinnert, weißt du, so du hast die Bilderbuchfamilie, okay, Vater ein bisschen streng, aber trotzdem
funktioniert alles gut.
Also ich hätte es schön gefunden, wenn die es irgendwie alleine schaffen. Ohne die Bounty Hunter hätte das ja dann nicht funktioniert. Also irgendwie so, das
ist ja auch eine der sieben Plagen des Universums. Ist auch schwierig.
Aber das hat mich jetzt gar nicht so gelöst. Ich fand so generell so dieser ganze, dieses ganze Ende war so auf einmal so überstolpert. So, das war auch mal so, jetzt ist auf einmal Ende und jetzt, nee, warum nehmen die denn jetzt jemanden gefangen auf einmal? Ja. Also das ist ja auch nur ein Grund, um halt da hinterher zu rennen und da hinter dieses Raumschiff zu zerstören und so. Ne?
Also wenn wir schon über schräge Sachen reden vom Ende, dann muss man auch diesen Tamagotchi-Verschnitt erwähnen, den Ack an den Kurzen weitergibt.
Der kriegt halt irgendwie so ein elektronisches Gerät.
Wenn ein Piepton ertönt, drück auf den Knopf.
Man weiß gar nicht, was er ihm da gibt, muss ich ehrlich sagen. Also,
Kommunikator, ne? Also er benutzt den ja im zweiten Teil.
Ja, ja, aber das weiß man dann zu dem Zeitpunkt noch nicht. So von wegen, okay, und irgendwie trägt das Ding ja dazu bei, das Haus wieder aufzubauen.
Mhm.
Das war am schrägsten
an der Nummer, muss ich sagen. Also das muss man vielleicht nochmal kurz ausholen. Wir haben ja gesagt, die Critters fliegen dann weg, ist nicht gut gelaufen auf der Erde, müssen weg, jagen dann noch garstig das Haus in die Luft, drücken einen Knopf und dann fliegt dieses Farmhaus, dieses schöne große Farmhaus, fliegt in einer gigantischen Explosion in die Luft. Und die Familie steht dann halt einen Tag später, nachdem die Critters dann aber auch schon explodiert und tot sind, vor dem Gerümpel, das ihr Leben darstellt. Dann geht auch dieses Licht an, ne?
Mhm.
Und er drückt den Knopf und plötzlich, wie von Geisterhand, baut sich das ganze Haus wieder auf. Also es fliegt einfach, als würde sich die Zeit rückwärts bewegen, fliegt der ganze Schutt und der ganze Holz und alles fliegt wieder zusammen. Bis das Haus quasi wieder steht.
Ja.
Ich habe auch drüber nachgedacht. War das jetzt Magie oder war das ein Reparaturraumschiff, was zu diesem Zeitpunkt im Orbit war und deswegen der Kommunikator geblinkt hat?
Bob der Baumeister?
Ja, Weltall. Magie, Bob der Baumeister.
Das war, aber ist, auch es ist Weltraummagie, das, so viel kann man sagen.
Es ist und bleibt weit hergeholt. Man kennt ja oft diese Szenen am Ende eines Films. So, der kleine Junge ist irgendwie traurig, dass die Helden abhauen und dann kriegt er irgendwas geschenkt und so und sagt, wenn du hier drauf drückst, dann können wir in Kontakt bleiben.
Naja.
Also an sowas könnte man daran denken, aber er sagt nie Kommunikator, sondern er sagt nur, wenn das Ding piept, dann drückst du drauf. Und warum man das Haus auch wieder aufbauen muss, war mir jetzt auch nicht so ganz klar.
Ja gut, also ich meine, du willst schon ein Happy End haben. Du kannst jetzt nicht
die Familie noch.
Alles in Schutt und Asche. Und die sind ja beide auch, die Olle, also die Mutter sagt ja so, alles kaputt. Und er sagt, ja, wir bauen alles wieder
ist
auf.
Ist ja nur ein scheiß Holzhaus.
Ja, wir kriegen
wartet man einfach, ja, bis beim nächsten Wirbelsturm ein neues angeflogen
kommt. Ja, hast du Bock da, diese Hütte zusammen zu denken? Da hat doch keiner Bock drauf.
Die Katze lebt noch, die ganze Familie lebt noch. Der Vater ist froh, weil Billy Zane tot ist.
Essen war wirklich prima. Danke sehr.
Da fragt, da kräht auch keinen Hahn nach.
Ja, das ist egal. Das ist egal.
Wo steht denn seine Karre eigentlich?
Ja, wo ist eigentlich Billy Zane?
Der steht auf Billy Zanes Auto. Ja,
das habe ich mich wirklich gefragt, wo diese Karre steht, weil da ist ja ein geiles Ding gefahren eigentlich.
Ja. Ich glaube, zwei Dinge. Erstmal wollten die ein versöhnliches, schönes Happy End haben.
Genau.
So. Und ich glaube, die hatten noch Geld über. Weil, wie die das gedreht haben, wie dieses Haus da wieder zusammenfliegt, ne, das ist ja krass gewesen. Also das, die Explosion und dieser Rückbau von dem Haus, weil das sind ja, das Verrückte ist, das sind ja zwei unterschiedliche Szenen.
Mhm.
Die jagen das Haus ja in einer Feuerexplosion in die Luft, aber haben dann noch Material, wie sich das Haus, als würde das nur auseinanderfallen, halt wieder zusammenbaut. Also die müssen die zwei Häuser zerstört haben.
Wahrscheinlich hat das irgendwie schon ein Viertel des Budgets. Also ich hätte es besser gefunden, hätten sie sich ein bisschen Budget für den Anfang, für den gefangenen Asteroiden so aufbewahrt. Also die ersten Bilder des Films, wenn wir nicht in dem Asteroiden drin sind, sehen schon echt ziemlich scheel aus.
Ich fand das genau richtig für so einen Film.
Echt?
Ja, irgendwie schon.
Ja, es ist halt so, schon Billo-Style halt, ne? Aber noch gerade so okay.
Du musst überlegen, das war ja auch VHS auf Röhrenfernseher. Das sah voll geil aus.
Ja. Boah, fett.
Ja, ja. Geil.
Das hat der neue Star Wars.
Ja, nee, also Haus fliegt wieder zusammen irgendwie. Ja, im Grunde Spezialeffekt. Weil das sind ja auch so Besonderheiten, ne? Also ich meine, der Film, der war ja schon in der Konkurrenz zu relativ vielen Filmen, so, ne? Und ich glaube, dass man auch Alleinstellungsmerkmale haben möchte. Und wenn man sich da so mal Gedanken drüber macht, ne? Ich glaube, es hätte schon viel gefehlt, wenn der Anfang und das Ende weg gewesen wären.
Nee.
Dann wäre das schon recht trivial alles gewesen, so, ne?
Könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr zum ersten Mal den Film geguckt habt?
Nee, keine Ahnung.
Kann ich auch nicht sagen, aber ich finde, Critters ist so ein totaler VHS-Zeitalter-Film.
Boah, voll.
Das ist so ein Film, so auch dieses, ich finde auch die Optik ist schon für VHS gemacht.
Mhm.
Weil der Film zum Großteil im Dunkeln, ne, mit so blauem Licht und so diffus, so, der wirkt schon so, als wäre da alles gehazed, so, ne?
Mhm.
Und das ist irgendwie gemacht für VHS. Du siehst eigentlich fast nicht mehr viel, ja, so, wenn du den Film dann auf dem Röhrenfernseher auf einer VHS-Kassette anguckst. So, ne?
Absolut.
Aber genauso sieht er aus. Also der irritiert fast, wenn du den dann auf DVD guckst. Den gibt es auch nicht auf Blu-ray.
Ne? Nee.
Nicht auf Blu-ray gefunden.
Ich habe den damals mit, ich glaube, mit meinem Vater geguckt. Also mit wem sonst? Mein Vater war in der Videothek und ich habe den, deswegen, ich weiß nicht genau, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber der ist, passt genau in diese Zeit. Und ist halt auch, man guckt den Film und man weiß auch, dass er genau aus dieser Zeit kommt, weil irgendwie solche Filme werden heute nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, warum.
Heutzutage muss alles groß sein.
Es muss groß sein.
Es muss alles einfach groß. Es gibt nur noch groß.
Ja. Und es ist halt einfach ultra riesige Blue- und Greenscreens nur noch alles. Und es ist halt weniger Handwerk und weniger Puppeteers und sowas. Das gibt es so nicht, selten leider.
Eine Sache, die wir vorhin noch, da haben wir in Dreamhouse drüber geredet, POV-Schüsse.
Ja.
Gibt es Monsterfilme, die keinen POV-Schuss haben?
Also der hat welche.
Der hat welche, ja.
Der hat welche. Ist mir auch wieder aufgefallen, die hampeln da an der Treppe rum und so, wenn die da die Treppe hochgehen am Haus und so.
Wo die Mutter am Spülen ist.
Wo die Mutter, genau.
Und dann siehst du so.
Ja, ja, genau. Und das kommt öfter vor, auch diese Dinger. Und ja, natürlich hat der POV-Schüsse.
Das können wir jetzt zum Running Gag machen. Also auf die eine oder andere Art machen wir ja immer Horrorfilme, wo irgendwas irgendwen jagt.
Ja.
Gibt es einen ohne POV-Schüsse?
Finde den POV-Schuss oder den Nicht-POV-Schuss. Ich glaube am Ende, wo wir die Eier in der Scheune sehen, dass es da auch so einen falschen POV-Schuss gibt. Also die Kamera imitiert eigentlich so einen Critter. Also dürftest denken, so von wegen, so wie die Kamera sich bewegt, dass es eigentlich ein Critter sein müsste. Aber sie ist es. Es ist kein Critter. Und wir fahren dann quasi auf die Eier zu. Und das ist dann auch wieder so, genau wie bei Tremors, so ein falscher POV-Schuss.
Eigentlich wäre da ein Schwenk angebracht, ne? Ja, Schwenk von der Situation, genau, von der letzten richtig. Situation dann auf die Eier.
Genau, ja, die Kamera löst sich einfach vom Szenario und ja, ne, zeigt halt uns als Zuschauer nochmal.
Aber so dieses, was kann man ja auch so als Zoom machen, dann irgendwie so als Kamerafahrt und dann ineinander überblenden. Weil zum Beispiel also dieses, ne, dass da noch Eier überbleiben, ist ja der totale Klassiker. Finde ja, ich auch super. Also ja, wenn ich einen Film drehen würde, egal worum es geht, ich würde damit enden, am Ende, dass am Ende Eier noch liegen.
Am Ende müsste irgendwie eine Option für den ja, nächsten Teil sein.
Auch wenn es ein Drama wäre.
Ja. Liebeskomödie.
Ja, Liebeskomödie.
Am Ende sind auf jeden Fall noch Eier
es
da unten
müssen
irgendwo.
Eier am Ende da sein. Und wenn ich richtig abgehe, dann bewegt sich noch eins und dann gibt es so ein Knacken und in dem Moment ja, machst du Digital-Zoom-Kamera, ne, so in diese Ritze rein von dem Ei.
Ja.
So wie bei hier. Winged Serpent mit David Carradine. So am Ende, wo auch dieses eine Ei da noch über ist. Ja. Was so 2 Meter groß ist oder so, was sich total gut irgendwo versteckt abgelegt werden kann und so. Sowas will ich auf jeden Fall machen.
Ja,
das ist auch einer der Filme, die das haben. Auch ein Qualitätsmerkmal meiner Sicht nach. Das ist ein Film
am Ende. Ist auch ein Qualitätsmerkmal. Dicke Eier am Ende. Immer
dicke
Qualitätsmerkmal.
Eier am Ende auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das erste fiese Ende, so von wegen, okay, die Welt ist alles cool, und dann, nee, doch nicht, und Schnitt hatten wir eigentlich bei Nightmare on Elm Street, weißt du?
Mhm.
Am Ende alles cool ist, die Mutter lebt wieder mhm, und so, und plötzlich geht das Verdeck zu und hat die Farbe von Freddy seinem Pulli und dann kommt halt diese Hand aus der Tür mhm, und reißt die Mutter rein und zack, der Film ist zu Ende. Und für uns war das immer so, okay, jetzt, oh, bei jedem Horrorfilm ja, so, oh mein Gott, kommt jetzt noch ein Freddy-Ende? Ja. So von wegen, oh mein Gott, ah nee, ach Gott sei Dank nicht. Oh doch.
Ja, oh, doch. Oh, doch. Ja, Bad Ending, ne? Hm. Ist Bad Ending oder ist das nur ein Schocker nochmal am Ende? Also Bad Ending ist ja, wenn die Geschichte auch. Was?
Ein Egg Ending und ein Bad Ending.
Ein Egg Ending, ja, stimmt. Ein Egg Ending ist nicht zwangsläufig ein Bad Ending. Also ein Egg Ending ist ein Cliffhanger. Egg Ending ist Cliffhanger. Bad Ending ist eigentlich alles scheiße. Also eigentlich ist alles für den Arsch gewesen, was du jetzt miterlebt hast. Zum Beispiel Mörderspinnen, wo die dann irgendwie da sich geflüchtet haben vor den ganzen Taranteln und dann sitzen die da einen Tag lang im Haus, ja, alles vernagelt. Machen wir jetzt. Hier Captain, nee, nicht Captain Kirk.
Doch
Captain Kirk, genau. Macht dann ein Brett ab, guckt aus dem Fenster und sagt dann so nur so, oh Gott, oh nein. Und dann siehst du recht beschissenes Mudpainting halt irgendwie, wo so die ganze Stadt eingesponnen ist in Spinnenweben. Ist auch ungünstig für einen Künstler, eine Stadt darzustellen, die in Spinnenweben eingewebt ist, weil, wie willst du das überhaupt malen? Also nur weiß, ne, mit, dass da irgendwie noch erkennst, dass es Spinnenweben sein soll. Man hätte genauso gut irgendwie ein Tuch fotografieren können und dann noch ein Himmel drüber und dann hätte das genauso ausgesehen, das sah scheiße aus. Das sah einfach scheiße aus und ich frage mich auch, wenn der aus dem Fenster von dem Haus guckt, wie kann der das erkennen? Normalerweise wird er einen Baum sehen und ein Auto. Oder eben nicht, weil da Spinnenweben vor sind. Aber wieso sollte der sofort davon ausgehen, dass alles eingesponnen ist? Mhm. So, aber oh Gott, oh nein. Das macht keinen Sinn. So.
Ja. Nee, der Nebel?
Der hätte ich jetzt auch gesagt,
Alter,
ne?
Vater, ja, ey,
das ist ein Brett.
Mein Gott, ey, da war ich echt fertig. Ja. Hätten nur mal 3 Sekunden gewartet, dann werden sie da gerettet und dann erschießen die sich alle.
Er schießt
seinen Sohn.
Also, ja, Alter, das war wirklich so.
Ja, das
mich am Arsch, mach mich nochmal fertig.
Das Ende war auch nicht in der Literaturvorlage. Und da hat Stephen King nämlich gesagt, er findet das Ende besser als sein eigenes.
Ja, das ist auch echt durch.
Wenn ich jetzt fragen würde, würde man den Film weiterempfehlen? Wäre Critters ein Film, den man seinem besten Freund weiterempfehlen würde?
Wahrscheinlich nicht, weil er ihn schon gesehen hat, sonst wäre er nicht der beste Freund.
Ja, das ist halt so die Sache.
Du bist, ne? Also, mein Freund, du kennst den Film nicht.
Ich wüsste nicht, wer von den Leuten, mit denen ich da so viel um die Ohren habe, den Film nicht gesehen hätte.
Ja. Der hat einfach alles. Es ist Science Fiction drin, es ist ein bisschen lustig, er hat Horror.
Ja, nee, dann sind wir eigentlich durch, ne?
Dann sind wir eigentlich durch.
Ja.
Oder hat noch einer was zu sagen zu dem Film?
Oh, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie aktuell das Thema Critters eigentlich ist, dass eine neue Serie angeteased wurde.
Oh ja.
Ist das nicht nur so eine Art Fanfilm gewesen?
Nee, den Fanfilm, da haben wir auch nicht drüber gesprochen. Bounty Hunter finde ich super, muss ich ehrlich sagen. Also
fand ich auch gut.
Richtig gut gemacht.
Habe ich nicht gesehen.
Aber am 10.01.2018 wurde bekannt gegeben, dass es eine neue Critters-Serie geben soll.
Genau.
Die The New Binge. Also eine neue Fresserei oder Fressorgie ist Binge, glaube ich, würde man so sagen.
Anspielung auf den Gremlins 2-Titel The New Batch, ne?
Mhm.
Dann kann man manche sagen, Sachen ändern sich nie.
Ja. Nee, ne? Also damit wird immer noch weiter rumgespielt.
Die Produzenten sollen dieselben sein, wie von den Filmen.
Ja, ich bin Charlie, bin ich auch mit.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir Critters zuhauf besprochen und beenden diese schöne Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge Robosaurus Death Machine. Danke fürs Mitmachen. Bis hier sein. Und schönen Sommer. Oder so.
Tja.
Hatte tschüss. Night comes on fire.